Deutschland ist derzeit faktisch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das klingt nach großer Bedeutung, nach globaler Macht und nach einem Land, das die Geschicke der Welt mitbestimmt. Aber wie kann das sein, wenn gefühlt alles im Land bergab geht? Ich halte das mit dem dritten Platz für ein Ablenkungsmanöver. Deutschland steckt in der längsten Phase wirtschaftlicher Schwäche seit Jahrzehnten. Die Industrie produziert real etwa 12% weniger als 2019. Zehntausende sind in Kurzarbeit, Werke schließen, Investitionen wandern ab, die Zahl der Insolvenzen ist hoch. Trotzdem bleibt Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hinter China und den USA. Wie passt das zusammen? Die Antwort ist ernüchternd einfach. Der Platz ist rechnerisch korrekt, aber in seiner Aussagekraft hochgradig irreführend. Wie kommt das zustande? Weil er sich am Bruttoinlandsprodukt orientiert. Das BIP misst, wie viel wirtschaftliche Wertschöpfung innerhalb der deutschen Landesgrenzen in einem Jahr entsteht, also den Gesamtwert aller produzierten Güter und Dienstleistungen. Der deutsche Anteil von aktuell 4,3% zeigt, wie groß dieser Beitrag im Vergleich zur weltweiten Wirtschaftsleistung ist. Und mit diesem Anteil eben liegen wir auf Platz 3. Man kann sich die Weltwirtschaft zur Verdeutlichung wie ein großes Unternehmen vorstellen. Dann hält Deutschland etwas über 4% der Anteile. Das ist mehr als der Durchschnitt, aber weit entfernt von wirklicher Bedeutung oder Macht. Die USA halten 27% und China 17%. Sie spielen also in einer völlig anderen Liga. Ob Deutschland nun auf Platz 3 oder 7 steht, ändert wenig an der dominanten Rolle der beiden anderen. Außerdem sagt die Platzierung wenig über Wohlstand pro Kopf oder langfristige Stabilität eines Landes aus. Rechnet man stattdessen nach Kaufkraftparität, also danach, was man sich im jeweiligen Land tatsächlich leisten kann, ergibt sich ein anderes Bild. China ist die größte Volkswirtschaft, gefolgt von den USA, Indien, Russland und Japan. Und Deutschland rutscht auf Platz 6. Ich werde dir gleich noch zeigen, warum ich diese ganzen Zahlen für ein Ablenkungsmanöver halte und nach welchen Kriterien ich Deutschland stattdessen bewerten würde. Aber wir können festhalten, die Kaufkraftparität passt schon besser zur realen Gewichtsverteilung der Weltwirtschaft. Deutschland ist wirtschaftlich weiterhin bedeutend, aber die Vorstellung einer Großmacht entspricht nicht mehr der Realität, ganz anders als in der Geschichte. Um 1900 lag Deutschlands Anteil an der Weltwirtschaft bei über 7%. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg sogar bei fast 9%. Damals war Deutschland tatsächlich eine wirtschaftliche Größe mit Einfluss. Aber müssen wir dieser Zeit wirklich hinterher trauern? Brauchen wir dieses Signal von Größe, damit es uns gut geht? Aus Sicht der Antifragilität ist Größe nämlich nicht zwingend ein Vorteil. Antifragilität fragt danach, ob ein Land durch Schocks, Krisen und Unsicherheiten tatsächlich stärker, anpassungsfähiger und innovativer wird. Größe kann in Schocks schnell zur Schwachstelle werden. Etwa wenn ein riesiges, zentralisiertes System durch Lieferkettenbrüche, Energiepreisschocks oder Finanzkrisen komplett lahmgelegt wird. Kleinere, dezentrale und anpassungsfähige Strukturen können sich dagegen rasch neu erfinden und sogar profitieren. Ein hohes BIP sagt nichts darüber aus, wie belastbar die Strukturen sind, wie anpassungsfähig sie bleiben oder wie sicher sie in Krisenzeiten funktionieren. Auch nicht für China und die USA. Große Volkswirtschaften haben nämlich auch große Verpflichtungen. Große Sozialsysteme, große Staatsapparate, Millionen Arbeitsplätze, die an Stabilität hängen. Je größer das System, desto mehr muss gleichzeitig funktionieren und desto weniger Fehler darf es sich leisten. Deshalb sage ich ganz klar, für eine antifragile Gesellschaft, die unter Druck besser wird und sich anpasst, ist völlig irrelevant, ob man Dritter, Sechster oder Zehnter beim BIP ist. Man kann als Alternative zwar leider keine Antifragilitätsquote berechnen, aber man kann sehr wohl beobachten, ob ein System finanzielle und strukturelle Spielräume hat, also Reserven bildet, geringe Schuldenquoten aufweist und nicht dauerhaft am Limit wirtschaftet, ob es Verantwortung klar zuordnet, sodass Entscheidungen dort getroffen werden, wo auch die Konsequenzen getragen werden. Stichwort Skin in the Game. und ob es Veränderungen ermöglicht, indem neue Unternehmen entstehen können, Innovation gefördert wird und Fehlentwicklungen korrigiert werden dürfen. Ich halte den Blick auf Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt für ein billiges Ablenkungsmanöver. Diese Zahl dient nur dazu, die Augen vor dem realen Niedergang zu verschließen und uns weiter in der Illusion von Größe und Bedeutung zu wiegen, während die tatsächliche Lebensrealität und Zukunftsfähigkeit des Landes seit Jahren bergab gehen. Wie gut kommen wir als Land durch Krisen hindurch und stehen wir danach stärker, anpassungsfähiger und innovativer da oder schwächer, starrer und abhängiger? Das ist die wahre Messlatte für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft. Und übrigens gilt das genauso für jeden Einzelnen von uns. Ein hohes BIP allein sagt wenig über die Stabilität eines Landes aus. Genauso sagt ein hohes Einkommen oder ein großes Depot wenig über deine persönliche Stabilität aus. Du kannst sehr gut verdienen und in teure Assets investiert sein. Doch wenn dein gesamtes Vermögen systemabhängig ist, bleibt es verletzlich. Entscheidend ist nicht die Größe deines Vermögens, sondern seine Struktur. Und genau das ist die Frage, die sich 2026 jeder stellen sollte. Wie belastbar bin ich strukturell wirklich? Unter realen Belastungen. Goldene Grüße, dein Ronny Wagner.